Ja, hallo an alle. Zu unserer Podiumsdiskussion gibt es Missbrauch in der Spiritualität. Danke, dass ihr hier seid. Es freut mich. Und ich begrüße euch alle. Ich begrüße die Renate Dutan, Manuela Fliss, Padma Wolf und Ro, Gerhard Strauß. Ich hatte mir so gedacht, wir fangen an, dass jeder ein paar Worte über sich selber sagt von euch. Und ich finde, ihr könnt euch selber besser vorstellen als ich. Und ein erstes Statement zum Thema gibt. Und dann gehen wir in die Diskussion. Okay? Willst du anfangen?
Habe ich die Eins gewählt? Oder die hat mich gewählt? Muss ich irgendwas drücken?
Nein, einfach entsprechend dicht an den Mund halten, bitte.
So?
Ja.
Gut. Ich ist immer noch erstaunt, dass ich hier auf dem Podium sitze, in Bezug auf das Thema, weil ich selber habe, glaube ich, nicht wirklich eine Affinität dazu gehabt, weder in meiner spirituellen Entfaltung noch im Moment. Und bei meinen vielen, vielen, vielen Arbeiten mit Menschen, Heilarbeit hauptsächlich am feinstofflichen Körper, war nur einmal eine Situation, wo es um Missbrauch ging, heftig und mit einer langen Heilphase und wo das eher eine Sektenverbindung hatte, die Form von Missbrauch. Ja, ich selber fühle mich eher transzendent und still, und aber auch in der Liebe zu der Zeit, die wir im Moment auf diesem Planeten haben, und in der Liebe zu dem, was ich bin, in der I Amness, im Sein. Und ja, ich bin schon gespannt, welche Aspekte unser gemeinsames Feld heute hochbringt und öffnet. Für mich selber gibt es Missbrauch im Grunde als Teil der Vielheit, des vielfachen Erlebens und in der Dualität. Also das, was missbraucht wird, ist ein Teil der Ich-Struktur, meist der sexuellen Ebene, auch des Feinstofflichen, ist oft eine Frage von Macht, in dem Sinn, wo Macht dann polarisiert erlebt wird. Das heißt, nicht als Macht, die als Transzendenz, als freie Präsenz erfahren wird, sondern Macht, die polarisiert ist in Bezug auf kollektive Konzepte, also ein Wir gegen einen anderen, ein Wir gegen ein anderes Wir, und wo dann natürlich in Verbindung mit Spiritualität oder Religion Missbrauch entstehen kann, auch Kollektiven, so wie wir es heute ja in der Auseinandersetzung auch mit dem Islam haben. Ich glaube, dass alles zerfällt sofort, wo, egal welche Konzepte ich habe, ich die Konzepte durchschreite und spüre, dass das Konzept auftaucht aus der Stille, aus dem einen. Das eine ist nicht definiert, und in ihm erübrigen sich Konzepte, und in ihm auf der Ebene erübrigt sich natürlich auch eine Diskussion um Missbrauch. Dennoch habe ich vor 2 Tagen im Deutschlandfunk gehört, dass wir im Moment davon ausgehen, dass wir 100.000 missbrauchte Kinder im Jahr haben, in der Bundesrepublik. Und da war ich erschüttert. Und ich denke, auf der Ebene, auf der polarisierten Ebene, auf der Ebene der Vielheit, müssen wir natürlich reagieren. Was mir persönlich am wichtigsten ist, ist die Freiheit, die aus der Einheit kommt. Wirklich aus den nicht definierten Ebenen. Und ich habe erlebt bei mir, dass sich daraus alles heilt. Und was ich mir vielleicht für heute in unserem Feld vorstellen könnte, wenn ich mir was vorstellen würde, dann, dass sich ein Heilfeld kreiert in Verbindung mit Missbrauch auf verschiedenen Ebenen. Vor allem vielleicht aber in Bezug auf weibliche Essenz. Sexuelle Energie männliche, weibliche Missbrauch in Verbindung aufs Geschlecht bezogen, aufs weibliche Geschlecht, aufs männliche Geschlecht, weil wir durch die langen patriarchalischen Strukturen da wirklich auch bis in den Seelenkörper, bis in die Matrix-Ebenen mit schwierigen Programmierungen zu tun haben. Und es jetzt eine Zeit ist, wo ich das Gefühl habe, dass der Wassermann eine Menge Hierarchien bricht, auch die Mann-Frau-Ebenen, und dass es wichtig ist für jeden von uns, aber auch gerade in den kollektiven Ebenen, also in den Ebenen der Länder, in den Ebenen Europa, auf der Ebene Europas und natürlich den planetaren Ebenen mit zur Erneuerung der sexuellen Energie, wo ich finde, dass wir im Rotlicht schwingen, alle kollektiv da noch, im Rotlichtmilieu, zur sexuellen Energie eine neue Essenz, dass wir eine neue Essenz öffnen können und dass wir alle in der Weiblichkeit und Männlichkeit, da wo wir uns primär wahrnehmen als getrennt im Körpersystem, also Männer und Frauen getrennt, dass wir da eine tiefe Friedfertigkeit haben können. Und dazu ein Heilfeld würde ich mir wünschen.
Mache ich gleich weiter. Ich beschäftige mich seit 18 Jahren mit dem Thema Heilung des weiblichen Schoßes und damit verbunden Erwachen des Schoßes. Und das ist knüpft an das, was du zuletzt genannt hast, also die Heilung der weiblichen Essenz und die Befreiung von kollektiven Verletzungen, also auch persönlichen Verletzungen in unserem Schoßraum. Denn in unserem Schoßraum lebt die weibliche Essenz. Da berühre ich sie ganz direkt. Meine Arbeit begann mit einer eigenen Heilungsweise. Ich fühlte mich sehr verletzt in meinem Schoßraum und sehr abgetrennt, sehr unbewusst auch. Und ich habe mich meiner eigenen Heilung sehr intensiv zugewandt, dem die Priorität gegeben und habe Heilung gefunden. Und seitdem gebe ich das Wissen, was ich da erarbeitet habe und eben den heilen Raum eines erwachten Schoßes, gebe ich weiter in vielen Gruppen mit Frauen seit 16 Jahren und in vielen Einzelsitzungen. Und da begegnet mir sehr massiv das Thema Missbrauch, sowohl persönlicher Missbrauch, Frauen persönlichen Missbrauch erfahren haben, manchmal direkt in der Familie vom eigenen Vater. Und genauso auch kollektiver Missbrauch, also wo Frauen, selbst wenn sie es persönlich in ihrer Biografie nicht erfahren haben, in unseren Zellen als Frauen sitzt eine Erfahrung von Missbrauch unserer weiblichen Sexualität. Das ist einfach da und ist noch längst nicht geheilt. Aber Heilung geschieht immer mehr und das Heilwissen kommt immer mehr. Und ich bin eine derjenigen, die Wissen gesammelt hat und es auch weitergibt und Räume zur Verfügung stellt, weil schlussendlich kann sich nur jede Frau da selbst heilen. Aber meiner Erfahrung nach braucht es einen Heilungsraum. Also eine allein, gerade wenn es um kollektive Heilung geht, ist da völlig überfordert. Für mich persönlich habe ich auch gemerkt, nachdem meine eigene Biografie aufgearbeitet war und ich Heilung erfahren habe, ging es weiter an tiefere Schichten, wo ich in Berührung kam eben mit dem Kollektivschmerz der Frau. Oder man kann auch sagen, Kollektivmissbrauch des Weiblichen in meinem Körper und speziell über meinen Schoßraum gespürt habe. Und da kann es eigentlich ins Unendliche weitergehen. Wir sind ja ein Sein und solange das auf der Welt noch existiert, Missbrauch von Frauen und das ist sehr extrem. Laut Statistik erfährt jede dritte Frau irgendwann in ihrem Leben Gewalt und Missbrauch. Jede dritte, wenn wir alle Frauen auf der Welt zusammennehmen, ist 1 Milliarde Frauen. Das ist schon eine ganze Menge. Und das im kollektiven Feld, wenn ich mich in meinem Schoßraum öffne, in der Tiefe, dann berühre ich dieses Feld. Und überall da, wo ich in mir Heilung schaffe, bringe ich Heilungsinformationen ins ganze Feld rein. Ja, das ist meine Arbeit. Jetzt ist ja das Thema, gibt es Missbrauch in der Spiritualität? Und dazu möchte ich sagen, natürlich gibt es Missbrauch in der Spiritualität. Ich glaube, das zu verneinen, ist schon ein Missbrauch von spirituellen Wahrheiten gegenüber dem Fakt, dass es hier auch Missbrauch gibt, also eine Verleugnung oder Verschönerung. Und wenn es um Missbrauch in der Lehrer-Schüler-Beziehung geht, also ganz konkret, ich denke, da geht es sind natürlich immer beide Seiten beteiligt. Und da spielen unbewusste männliche Anteile mit unbewussten weiblichen, oder wir können auch sagen, unerwachte Weiblichkeit trifft unerwachte Männlichkeit und kreiert Missbrauch. Und da kann ich vielleicht später in der Diskussion noch mehr dazu sagen.
Ja, spannend. Bin ich gespannt, mehr von dir zu hören. Ja, mein Name ist Padma. Ich habe mit meinem Partner Thorsten zusammen in Hamburg eine Praxis für Meditation und Selbsterforschung. Da bieten wir verschiedenste Formate an. Das geht von offenen Abenden, Satsang-Formate verschiedener Art, über Retreats, auch Einzelsitzungen, die dann zum Teil mehr eine psychotherapeutische Natur auch haben. Also ich habe auch Psychologie studiert. Und dann haben wir das kompakteste, komplexeste Angebot, sozusagen ist die Bodhisattva-Schule, die dann wiederum auch diese Formate vermittelt, also anderen Menschen das beibringt, was wir dafür hilfreich gefunden haben an Einsichten und auch Methoden aus den verschiedensten Bereichen, sowohl aus dem spirituellen als auch aus dem psychotherapeutischen Bereich. So. Und das finde ich einfach eine sehr, sehr fruchtbare Arbeit, wo wir natürlich auch mit denen zu tun bekommen. So, wir auch mit Menschen in Berührung kommen, die selber Missbrauch erfahren haben oder traumatisiert sind, sei es eben aus der persönlichen Geschichte oder auch aus dem spirituellen Kontext. So. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was du da gesagt hattest. Du hast das sogar so formuliert, dass das schon Missbrauch wäre, das zu verleugnen. Den Missbrauch der spirituellen Einsicht. Das finde ich krass, aber recht treffend gesagt. Denn das finde ich auch oft so wahr. So, oder wir könnten auch so rumbeginnen auf die Frage, gibt es Missbrauch in der Spiritualität? Natürlich, auf einer Ebene nein. Ja, wie du ja auch sagtest, es ist ein Sein. Und manche von uns spielen die weibliche Rolle, manche die männliche. Und auch da gibt es ja Vermischung. Es gibt durchaus auch weibliche Lehrerinnen, die selbst das Sexuelle, die sexuelle Energie auch missbrauchen, um Macht über Schüler zu gewinnen oder Abhängigkeiten zu schaffen. Meistens ist es immer noch eher andersrum der Fall. Mir ist tatsächlich, glaube ich, einen Fall wirklich persönlich bekannt. Was aber auch extrem ist dann natürlich und drastisch. Und ich weiß nicht, auf eine Weise vielleicht, man kann das nicht vergleichen, Quatsch. Aber es ist mindestens genauso schwer wie mit. Ja. Und es schafft einfach Leiden auf der relativen Ebene. Auf der absoluten Ebene wollte ich sagen, na klar. Ja. Ist es alles ein Sein und spielen wir diese verschiedenen Rollen? Und gibt es aus all dem auch Potenziale, tiefer zu entdecken, sich noch tiefer zu entdecken, für tiefere Heilung, für tiefere, umfassendere Integration, und ist das wundervoll. Aber wenn wir das dann so verkürzt einfach abtun als, nein, da gibt es keinen Missbrauch, dann wird das tatsächlich seinerseits wieder oft sehr schnell missbräuchlich und verleugnet einfach einen Schattenbereich, der mir auch wichtig ist, auch mit ins Licht des Bewusstseins zu integrieren. Und der meiner Einschätzung nach umso mehr Schaden anrichten kann, wirklich auf der relativen Ebene auch. Ja, je mehr wir das verleugnen und umso mehr lassen wir auch eigentlich diejenigen im Stich, die darunter leiden, die sich als Opfer, sage ich jetzt mal so verkürzt, dazu gibt es ja auch eine ganze andere Podiumsdiskussion schon, worauf ich jetzt gar nicht nochmal einsteigen will. Natürlich gibt es da immer auch Zusammenhänge und ist jeder Täter auch ein Opfer und wird jedes Opfer schnell zum Täter. Spätestens wenn wir auf diesen Rollenzuschreibungen beharren, und gibt es das umfassende Feld, in dem wir alle tiefere Heilung und umfassenderes Einssein entdecken können. Und trotzdem manchmal auf der relativen Ebene erscheint es so, und finde ich es manchmal auch angemessen, das einfach verkürzt mal so zu benennen. So, das vielleicht einfach schon mal vorweg zur Entschuldigung, falls ich so verkürzt spreche. Wenn ich mal von Opfern oder Tätern spreche, dann meine ich damit, falls es dazu weiteren Diskussionsbedarf gibt, möchte ich gerne schon mal auf die ganze Podiumsdiskussion dazu verweisen oder einen Artikel, den ich dazu auch geschrieben habe. Natürlich gibt es auch das nicht, und auf einer anderen Ebene gibt es das doch. Und finde ich das auch total wichtig, das auch anzuerkennen. Eben damit da Heilung reinkommen kann. Denn wenn wir was einfach nur verneinen oder verleugnen und nicht hinschauen und nicht hinfühlen, geht es einfach nur noch weiter ins Unbewusste. Und das ist gerade nicht erleuchtend.
Ja, im Verweilen, im ewigen Moment, in dieser Vernetzung jetzt hier völlig pragmatisch, ist es für mich das Natürlichste, über die Missbrauchigkeit meiner selbst zu sprechen. Also ich sehe da keinen Grund, irgendjemanden anderen anzusprechen, sondern einfach darüber zu sprechen, wo Übergriffigkeit geschieht, von diesem Ho oder was in Bezug auf Menschen. Das ist für mich das, was praktisch ist, das ist das, was im freien Sein, die Entwicklung ist immer feiner in dem ewigen Verweilen, navigierend, feiner und noch feiner hinzuspüren, zurückzusteigen, hinzuspüren und Strukturen zu sehen, zu entladen, die ich einfach früher nicht sehen konnte, weil nur in dem Moment, wo es wirklich zu Ende ist, wo es wirklich still ist, einfach möglich ist, in noch feineren Wünschen und Wollen ist gleich Leiden, einfach sich zu bewegen. Das heißt, das ist diese Chance der Bezeugung, die einfach ein Geschenk ist, die nie aufhört, solange dieser Organismus existiert, aber wirklich begonnen hat, das freies Lernen in dem Moment, wo es eben klar war, sozusagen, wer ich bin und wer du bist und wer alles ist. Und in diesem Sinn ist es, ja, ist es ganz aus der Praxis gesprochen, in der letzten Zeit, also ich bin sehr dankbar für eine Liebesbeziehung, die an die 20 Jahre gegangen ist, wo ich sehr viel gelernt habe praktisch. Und in einer neuen Liebesbeziehung ist es einfach auch klar zu sehen, dass Wünschen und Wollen aufgetaucht ist. Also für mich ist einfach dieser Übergriff jede Identifikation mit dem Ich-Gedanken. Das ist einfach alles. Also es ist diese Stille und in das Verweilen in der Stille, in dem Wissen, wer ich bin, in dem immer feiner und subtiler Eintauchen in dieses im Herzen berührbare Verletzliche einfach. Das ist auch das, was sozusagen die Empathie des Hierseins ist. Ne? Das, was einfach so dieser Wert ist einfach. Das ist das, was praktisch ist und was nicht auf irgendeine Person bezogen ist, sondern einfach, was das Leben einfach nutzt. Und dieses Sein kann natürlich dann aus dem heraus eingreifen, wo es eingreift, das wird sich nicht zurückhalten. Das heißt, in der praktischen Mann-Frau-Beziehung des Alltags werde ich einfach agieren, wann ich agiere und wann Schwellenwerte überschritten sind. Ne? Das ist ein ähnlicher Organismus, der in diesem Moment genauso genutzt wird und im Respekt ist und mit Gefühl mit der weiblichen Energetik auf der Bühne und überhaupt von allen Frauen auf diesem Planeten. Ja, das ist das, was im Moment zu sagen gibt, das, was gerade gesprochen wird, also wir reden.
Darf ich dazu schon einhaken?
Bitte.
Weil einerseits finde ich es natürlich total sinnvoll und schön und berührend, dass du es so zurückbringst auf mich und na klar, ist das immer alles, wie wir irgendwas finden können. Ja? Ist hier der einzige Ort, wo wir anfangen können, überhaupt irgendwas zu entdecken und irgendwas anzufangen, zu verändern auch, ja, oder zu heilen, zu integrieren ins Bewusstsein. Und doch ist es mir wichtig, trotzdem auch auf einer kollektiven Ebene dieses Thema zu betrachten und auch im Außen, denn ich fürchte, dass es sonst schnell in so eine Beliebigkeit abrutschen kann und wieder auch fast eine Art von Verleugnung auf eine Weise, dessen, wo ich glaube, dass da doch wirklich auch so ein bisschen sowas wie Aufklärung gebraucht wird. Wenn ich wirklich höre und vermehrt höre, wenn ich von vielen Leuten wieder und wieder höre, dass es das gibt und dass es da einfach Mechanismen dessen zu geben scheint, auch wo das unter den Teppich gekehrt wird oder wo das verleugnet wird und wegspiritualisiert wird, dann finde ich das schon auch in dem Sinne, oder es könnten wir jetzt so sagen, es wie Teil meines Organismus oder dessen, was dann hier geschieht, irgendwie zu sagen, so, hey, hallo, da gibt es was dazu zu sagen, da stimmt was nicht. Und da stimmt auch in unserer spirituellen Kultur dann was nicht. Weißt du, das ist auch ein bisschen wie, naja, ja, ist das auch meine Familie? So in dem Sinne, ja, finde ich schon auch angemessen, dann auch zu sagen, so, ne, da geschieht Missbrauch und da will ich nicht einfach wegsehen und so tun, als wäre nichts. Und es geschieht Missbrauch in unserer weiteren Familie, ja. Da gibt es wirklich extremes Zeug, was mir jetzt im Vorfeld dessen auch nochmal begegnet ist. Da gibt es so Unglaubliches, was an wirklich auch an Missbrauch, tatsächlich auch an Gewalt und an Machtmissbrauch geschieht, was Leiden erschafft. Im Namen der Spiritualität auch. Ja? Und da gibt es ganz oft Machtgefälle. Und das gibt es selbst jetzt im engeren Sinne meine spirituelle Familie auch in Sansa-Kreisen. Ja? In Tatsangkreisen zum Glück, muss ich sagen, kenne ich jetzt weniger das, wo es wirklich im Sinne von Okkult mit Gewalteinsatz und rituell zugeht, ja, was sicherlich nochmal eine ganz andere Nummer ist. Und doch ist es mir auch tatsächlich wichtig, auch das einfach nochmal zu besprechen oder dem eine gewisse Öffentlichkeit zu geben, dass ich das sehr wohl auch schon als missbräuchlich ansehe, selbst wenn Lehrer mit erwachsenen Schülerinnen sexuelle Begegnungen haben. Ja, und vor allem eben gibt es da sicherlich auch verschiedene Maße dessen und da gibt es offenbar auch Strukturen, wo wirklich dieses Machtgefälle dazu auch benutzt wird, um ein Feld zu schaffen, um ein Charisma zu haben, um diese spirituelle Ausstrahlung eigentlich auch dafür zu nutzen, dass da ja auch eine Trance tatsächlich sogar auf eine Weise entsteht, die missbraucht wird dann auf diese Weise und die tatsächlich auch missbräuchliche Konsequenzen hat oder wo eben so wie ich das sehe, wenn es dann verklärt wird, als dass das alles im Bewusstsein geschieht und alles aus Liebe und dass darüber spirituelle Energie übertragen würde, scheint sich aber nicht so auszuwirken, sondern es zeigt eher Auswirkungen, die Missbrauch zeigt. Dass die Frauen eher abhängiger werden, eher bedürftiger werden, eher weniger sich selbst als das Bewusstsein an sich erkennen.
Also mich damit auseinanderzusetzen, wenn ich es nicht persönlich erlebe durch jemanden, der es mir vielleicht erzählt, hat aber nur Sinn, wenn das Thema mich berührt.
Ja.
Weil nur intellektuell darüber zu reden, hat doch keinen Sinn, oder?
Mich berührt das Thema. Also würde ich mal so sagen, ja, dass es da eine Berührung gibt. Und tatsächlich würde ich sogar sagen, hey, na warum nicht? Selbst auf einer intellektuellen Ebene gibt es auch Ebenen der Einsicht. Ja? Und ich bin nicht diejenige, die dafür ist, nur intellektuell darüber zu sprechen. Ja? Und trotzdem, finde ich, gibt es auch eine Ebene der Aufklärung, wo wir es überhaupt einfach erstmal benennen und überhaupt einfach erstmal sagen, so, hey, da passiert was Leiden schafft.
Was du mitbekommst, das sind doch Geschichten von Schülern, die zu dir kommen. Es gibt einen Lehrer, der sagt zum Beispiel, einen spirituellen Lehrer, ich glaube die Geschichten nicht. Glaubst du die Geschichten, die dir erzählt werden?
Und damit sind wir wieder auf den verschiedenen Ebenen. Ja? Natürlich gibt es die Ebene und natürlich ist es mir immer, wenn ich mit den Menschen arbeite, auch wichtig, sie darin zu unterstützen, wieder ihren Weg rauszufinden aus der Geschichte. Und ganz oft ist es mir trotzdem oder sogar gerade deshalb oft erstmal auch wichtig, die Geschichte auch anzuerkennen. Vor allem, wenn es eine sehr leidvolle und sehr verwickelte Geschichte ist. Ja. Dann das einfach nur abzutun als, ach, das ist nur eine Geschichte, das ist nicht wirklich, ist oft nicht hilfreich, um aus dem Leiden rauszufinden. Manchmal ja, manchmal wirkt das super. Ja? Oft aber auch nur kurzfristig. Oft ist es dann für den Moment, oder manchmal, ganz ehrlich gesagt, manchmal fürchte ich, gibt selbst das sogar sowas wie eine gewisse spirituelle Trance oder ein Gehorsam oder wie, ne, dass wir inzwischen in unserer Satsang-Szene fast wie so eine Sprache darüber haben oder so eine Übereinstimmung wie, ja, natürlich sind die Geschichten nicht wirklich. Natürlich bin ich ja nur in Trance, wenn ich eine Geschichte glaube. So. Und auf eine Weise ist das gerade dann in solchen Fällen wie fast wiederum nochmal ein weiterer Missbrauch und diejenigen, die da leiden, erleben, im Stich lassen damit. So erlebe ich das dann.
Ich meinte auch nicht, dass du nicht auf die Geschichte eingehst, aber irgendwie auch das Gesicht daraus nimmst, indem du nicht an die Geschichte glaubst. Weil, also mir ist es jetzt aufgefallen, dass es scheint eine Art Mode zu sein, dass dass Schüler zu Lehrern gehen und über andere Lehrer, was sie da erlebt haben, das vorbringen und darüber arbeiten wollen. Also nicht nur zum Thema Missbrauch, auch zu ganz anderen Themen. Also
na klar, da hast du sicherlich recht, dass es dann oft auch schon verzerrt wird, sowieso. Wenn du das meinst, wenn du die Ebene dessen meinst, ja, na klar. Und tatsächlich ist es auch tragischerweise so, dass je traumatischer der Hintergrund ist, es oft umso wirrer wird, zum einen, und natürlich dann tatsächlich sogar auch halluzinative Phänomene mit reinkommen können. Ja? Also na klar gibt es das, dass gerade Menschen, die schon einen traumatischen Hintergrund mitbringen, womöglich, und die dann umso anfälliger dafür sind, missbrauchbar zu werden, die sich oft wie tragischerweise geradezu dafür anzubieten scheinen, ja, wenn die dann retraumatisiert werden und dementsprechend reagieren, na klar, kommt dann zum Teil extremes Zeug dabei raus. Und davon gibt es auch wieder alle Abstufungen, ja, bis hin in unser ganz normal neurotisches Bewusstsein, was Geschichten erzählt. Und na klar geht es mir nicht darum, diese Geschichten eins zu eins zu glauben. Ja. Und na klar geht es mir auch nicht darum, jetzt rumzugehen und zu sagen, aha, der hat mit dem, und es hat sogar jemand jetzt so ein Vorfeld dessen auch angeregt, ob es nicht sinnvoll wäre, so eine Art Wikileaks für den Bereich, ne, wo dann wäre, das finde ich tatsächlich gar nicht sinnvoll. Und darum geht es mir auch überhaupt nicht. Und doch finde ich tatsächlich einfach das wichtig, auch auf der Ebene eine gewisse Aufklärung reinzubringen. Es geht mir nicht darum, irgendwie diese Geschichten zu glauben, oder?
Also ich finde, dass die Geschichten sind einfach Biografien. Und wenn ich traumatisiert bin auf einer biografischen Ebene, dann muss ich mich darum kümmern. Und wenn ein Missbrauch vorliegt, in der Biografie, in der Lebensgeschichte, dann werde ich da auch hingebracht, die eine Situation, wo mir das sehr deutlich wurde, da ist eine Frau, eine Künstlerin, missbraucht worden als Kind im Künstlerumfeld von dem Vater längere Zeit, von mehreren Männern. Und sie ist dann zu einem spirituellen Guru gekommen, das war ihr erster Schritt der Befreiung, aber nach 10 Jahren Therapieformen, also nach langen, langen Jahren, wo sie versucht hat, die Traumatisierung, die emotionale Struktur, die Verdrängungen, die Schuldgefühle, den ganzen Täter-Opfer-Komplex aufzuarbeiten, aber war nicht an einem Punkt, wo sie ihre Kreativität hätte freisetzen können. Und da kam sozusagen der nächste Schritt, weil du von den verschiedenen Ebenen gesprochen hast, nämlich die Tiefung, also die Verursachung oft von Missbrauch, liegt ja nicht in den Geschichten. Die Verursachung von Missbrauch ist im Grunde im kollektiven Wahn, dass wir im dreidimensionalen Traum getrennt sind im männlichen und weiblichen Körper. Und dass aufgrund dieser langen Projektionen, die Männer auf Frauen haben und Frauen auf Männer, relativ starke Rollenstereotype entstanden sind, die auch tief im Zellgedächtnis sitzen, in der Vagina sitzen, in den Spins, in den Drehmomenten, den aurischen Drehmomenten der Vagina sitzen. Warum? Weil sie ursprünglich im Geistkörper sind. Sie sind im kollektiven Unbewussten, sie sind im Magnetfeld-Hologramm der Erde, sie sind eingespeichert als die Geschichte, die zwischen Männern und Frauen stattfindet. Und von meiner Erfahrung an meiner eigenen Aufarbeitung in den Yin-Yang, in den tantrischen Ebenen, habe ich festgestellt, ab einem bestimmten Punkt, wo die Frau in mir gesättigt war, sich frei gefühlt hat und eins mit dem Unendlichen, wo wir dann irgendwann hinkommen, wie du sagtest, ist der Mann erschienen, die männliche Seite. Und ich war nicht überrascht, dass es noch mal eine ganze Zeit gedauert hat, bis die männliche Seite auch ihre Form von Deformation, das sich entfernt von der Emotion, das Abschneiden, die Hierarchie-Themen, die Machtthemen, bis das geheilt war. Diese Frau, die in der Opferrolle war als Kind, hat dann nach der im Grunde sich ihre Geschichte angeguckt und ist so gelandet als nächster Schritt in der kollektiven Ebene, nämlich bei einer Sekte, wo sie noch die männliche Seite nochmal erfahren hat, auch über geistigen Missbrauch, über Einschränkung ihrer kreativen Kräfte. Und diese Ebene ist oft die Verursacherebene. Es ist oft im vorgeburtlichen Samen. Es ist oft in den Ishvara-Ebenen. Es ist oft in den Ebenen, die dann im Geistkörper schwingen, wie immer wir sie nennen wollen, ob Matrix oder Seelenebene. sie hat sich dann in diesem Missbrauch auf der Ebene gefunden und war dann in der Lage, nach die Frage zu stellen, wo ist Gott, ja, wo ist die innere Einheit zwischen dem männlichen und dem weiblichen Prinzip. Und das ist ja ein sehr starker Heilebene und ich würde gerne auch mit euch, und gebe dann auch gleich ab, ich würde gerne mehr auf die Ebene kommen, wo wir, dass Missbrauch stattfindet, spiritueller Missbrauch, ist klar und dass das schlimm ist, ist auch klar, uns allen. Und dass das jetzt immer mehr auch trendy ist im Moment, weil in Frankreich sind ganze Diskussionen über Missbrauch in der katholischen Kirche an Kindern. Bei uns auch. Also das ist jetzt ein Thema, was jetzt hochkommt und was wir kollektiv offensichtlich bearbeiten als kollektives Bewusstsein, nicht nur als individuelles. Ja. Und ich, für mich ist es aber interessant, eben, ich würde es gerne auf die Ebene auch mit euch noch bringen, wo die, also dass die Verursachung eben oft tiefer ist als die biografische Geschichte. Und dass die biografische Geschichte, dass die Geschichte nicht ausreicht, dass wir in den Seelenkörper müssen, und letztendlich im Gewahrsein als Punkt, als permanent, dass wir uns in permanent Seienden, als transzendente Präsenz begreifen müssen. Und aus der Ebene passiert so viel Heilung, auch aus den unbewussten Ebenen, weil es nicht das Ich ist, aber die Sehnsucht nach Heilung in der Ich-Struktur, in der traumatisierten Struktur, die Sehnsucht nach Heilung ruft eine tiefere Ebene in uns auf den Plan, den inneren Guru, und der öffnet auf ganz vielen Ebenen. In der Zellerinnerung, in der feinstofflichen Erinnerung, Heilwege, und da kann zum Beispiel einer sein, zu einem Therapeuten oder zu einem Guru zu kommen. Das kann ein spiritueller Guru sein im Außen, der den Missbrauch, den Missbrauch nochmal wiederholt. Es kann aber auch eine innere Führung sein, wo ich plötzlich so etwas wie einen Quantensprung mache, aus dem Prinzip männlich gleich weiblich, und plötzlich kommt da die Seinsqualität hervor. Ja. Ich bin weder männlich noch weiblich, ich bin eins. Und das ist die Grenze der Selbstbefreiung, auch für das Geschlecht. So habe ich es bei mir erfahren, in meinen tantrischen Ebenen und auch in meinen biografisch-spirituellen Entwicklungsebenen.
Ayona, du wolltest gerade schon auch.
Ja, es ist noch ein bisschen anders hingegangen. Ich wollte gerne zu deiner Nachfrage, glaubst du die Geschichte, etwas sagen. Erstmal finde ich wichtig anzuerkennen, wie viel Mut es braucht für eine Frau, die Missbrauch erlebt hat, das auszusprechen. Das ist nicht einfach, ich erzähle hier meine Geschichte. Das ist ein richtiger Mutschritt. Und in dem Moment, wo ich mich damit zeige, da kommt Scham, da kommt der ganze Schmerz dazu hoch, der Angst, dafür verurteilt zu werden. Ich habe was falsch gemacht, Schuldgefühl. Es ist überhaupt nicht schön, das alles zu fühlen. Und wenn ich darüber spreche, dann kommen die Gefühle hoch. Also ich finde unbedingt, dass da erstmal eine ganz große Anerkennung dafür braucht, einer Frau gegenüber, die es wagt, sich damit zu offenbaren und zu zeigen. Und darüber wegzuwischen, ach, das ist ja nur deine Geschichte, finde ich wirklich arrogant, spirituell arrogant. Ich nehme die Wahrheit dieser Frauen im Moment nicht ernst. Und genau das haben Frauen über die Jahrtausende hinweg erlebt. Frauen sind verstummt. Die geben sich keine Stimme mehr. Die wagen kaum mehr, über sowas zu sprechen. Eine Frau, die Missbrauch erlebt, wie lange, wie viele Jahre braucht sie, bis sie das überhaupt verbalisieren kann? Und meist ist es ja sogar so, wenn sie das in früher Kindheit erlebt, das hat jetzt nichts mit Missbrauch in ihrer Schülerbeziehung zu tun, aber dass es so verdrängt ist, dass es ja nicht mal noch in ihrem Bewusstsein ist, geschweige denn, wenn es ins Bewusstsein kommt, dann darüber zu sprechen, ist nochmal ein weiterer Schritt. Also erstmal finde ich, da muss erstmal anerkannt werden, was da dahinter steckt an Prozessen und Bewusstwerden oder Verstehen, sich darin zu zeigen, dafür anerkannt zu werden. Und dann ist es ja nicht eine Geschichte, die habe ich erlebt und könnte ich einfach wieder loslassen, sondern es ist ein Erlebnis, was ich ganz körperlich in mir trage. Und es ist in meine Zellen eingespeicht. Und wenn ich kann mich dann hinweg meditieren sozusagen, mich auf die Ebene begeben, wo ich eins bin, wo nie was geschehen ist, wo alles heil ist. Das kann ich. Ja. Es hilft mich, also aus der Opferidentifizierung rauszufinden, auf jeden Fall. Das hilft, darüber rauszufinden. Aber es bleibt trotzdem im Körper. Es bleibt im Körper verhaftet und in der nächsten sexuellen Situation kommt es genau in der Leben wieder zurück. Und darum meine ich, es reicht nicht, sozusagen zum absoluten Bewusstsein zu erwachen und damit aus dem Opfer zu gehen und die Geschichte damit ganz zu vergessen, sondern ich muss es auch körperlich aus meinen Zellen entlassen können. Das ist körperliche Heilungsarbeit und Heilungsarbeit am Schoß, ganz konkret am Schoß. Da ist es geschehen, da ist dieser Imprint, da hat sich der heilige Raum verschlossen. In jedem Missbrauch verschließt sich dieser heilige Raum. Das ist die heilige Essenz jeder Frau, die in ihrem Schoß wohnt. Dieser Tempel, der verschließt sich. Und es ist tragisch für beide, für den nächsten Mann, mit dem sie ist, weil dieser Mann, der kann sie nicht mehr in der Tiefe erreichen. Die Frau kann sich nicht mehr in der Tiefe öffnen. Und das führt wirklich zu Krieg in der Welt, wenn Mann und Frau sich in der Liebe, in der sexuellen Liebe nicht mehr öffnen können. Ja, da kann die Liebe nicht mehr frei fließen, oder wie das für uns können wir uns ausmalen. Deswegen meine ich, es braucht auf jeden Fall die Anerkennung dessen, was geschehen ist, und eine körperliche Heilungsarbeit dafür.
Ganz kurz, also dieser Lehrer meinte auch nicht damit, nicht auf die Frau und die Situation zu reagieren. Also wenn die Frau vor ihm sitzt und vom Missbrauch zum Beispiel erzählt, als Geschichte, sondern der Lehrer kann trotzdem auf die Frau und die Situation total richtig und intensiv und tief eingehen. Also das meinte ich damit. Aber Fatma, du wolltest direkt darauf reagieren.
Dreierlei inzwischen bestimmt, das war doch mal nicht an. Erstens, das, also ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, was du meinst, ne? Und ich hoffe, mich auch einigermaßen klar rüberbringen können. Na klar, geht es mir nicht darum, jetzt diese Geschichte eins zu eins zu glauben und dann zu sagen, aha, der hat, deshalb ist das jetzt so. Und andererseits, das glaube ich nämlich, den Punkt habe ich vorhin nicht wirklich klar zu Ende gebracht, geht es mir sehr wohl darum, die Geschichte zu glauben im Sinne von, und egal wie psychotisch die sogar sein mag, egal wie viel halluzinative Elemente sogar drin sein mögen, es ist eine wahre Geschichte im Sinne von, sie bildet das ab, was die Frau erlebt. So, und da ist es total wichtig, auf der körperlichen, auch auf der emotionalen Ebene, auch das hat eine extreme Wirkkraft. Und was du sagst, was ihr sagt, wundervoll, ich bin total dafür, immer wieder alles in die Stille verschwinden zu lassen. Und das ist der Heilraum überhaupt, ja, dass wir finden können, wir sind das alles nicht. Und es kann eine dissoziative Falle werden. Gerade in Fällen, wo es traumatisch ist, gerade in Fällen, wo wir damit auf eine Weise einen subtilen Dualismus erschaffen, der einfach nur das Leiden vermeiden will. Was ich überhaupt niemandem unterstellen will, aber was leider natürlicherweise ganz oft passiert, gerade da, wo das Leiden vehement ist, ja, dann ist es fast wie so ein vielversprechender, schöner, leichter Ausfluchtweg zu sagen, ach, mich gibt's ja gar nicht, die Geschichte ist ja gar nicht wirklich, es ist gar nicht passiert, die Einheit ist unverletzt und was ist sie ja auch. Wundervoll. Und tatsächlich ist auch dann wiederum, wenn wir dazu Zugang finden können, von da aus enorm heilsam, uns dem dann wieder liebevoll zuwenden zu können. Ja, nur ist es mir trotzdem ein wichtiger Schritt, dass wir uns dem dann auch wieder liebevoll zuwenden können. Und dass wir nicht, dass wir das nicht überspringen. Ja, da gibt es sonst einfach wirklich auch Wege des Spiritual Bypassings, wie es so schön genannt wird, wo wir uns nicht erlauben, erstmal auch die Geschichte anzuerkennen, erstmal auch den Zorn, die Verletzung, die Verzweiflung, den Schmerz auch mitzufühlen und von da aus tatsächlich dann auch wiederum tiefer zu sinken und das von da aus finden zu können, was unverletzt bleibt. So und so rum, ja, und manchmal ist es so rum und manchmal so rum. Und trotzdem, damit es ganz ist und wirklich heil ist, muss es am Ende wieder zusammenkommen, ist meine Erfahrung.
Ja, es ist einfach in diesem Verweilen so, dass es vollkommen praktisch ist. Würde da jetzt einfach diese Missbrauchsenergie, die noch stark zu transformieren ist, die jetzt unmittelbar da sein, dann würde es anders sich gestalten, weil es völlig in dem Moment ist. kann nur da verweilen, wo ich immer bin, und ich spüre die verschiedenen Ebenen. Und es heißt ja Basalebene, wo also diese subtile Inbesitznahme geschieht und vor allem das Vitale, was ich sehr stark spüre, was gerade für die männliche Energie im Ausdruck eine große Herausforderung ist. Weil da wird extrem viel frei, auch im einfachen Erwachen an phallischer Energie. Das ist einfach eine ganz große Falle für viele Menschen, dann, weil das eine wahnsinnig starke Energie ist, einfach diese ausdrücken. Das ist so eine Power und es ist einfach diese Reife, das zu sehen, einfach wirklich in dem verweilend, diese starke vitale Energie zu bezeugen und da zu sehen, wenn Zugriff geschieht, wiederum was wieder im Kausalen wäre, also für ein Ich, das in Beschlag zu nehmen oder sich den Thronsessel zu holen dann und nicht einfach da wirklich oder die schönen Frauen, also da wird dann, das ist dann, das geht sehr schnell und das ist das, was sehr häufig geschieht, also das ist das, was in spirituellen Szenen eigentlich so ziemlich verbreitet ist, also und da gibt es aber nur eine Möglichkeit, still im Vorbild zu verweilen, ohne Vorbild sein zu wollen, das ist für mich praktisch, das, ne? Und es zeigt sich dann auch im Spiegel in der Interaktion. Und wenn es frei ist, auch von der Intention eines Ich jetzt therapeutisch wirken zu wollen, dann sehe ich, dass das Leben völlig neue Möglichkeiten der Interaktion jetzt in der Begegnung mit Missbrauch, der mit Menschen geschehen ist, findet. Auf die ich nie kommen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel ein therapeutisches Ich verwenden würde, was strategisch verwendet. Selbstverständlich werden alle Tools genutzt. In Neuabmischung in dem Moment, in der Situation, die gerade jetzt hier ist. Und das ist einfach genauso das, was dann die Intensität des Interesses an dem Thema ist. Einfach. Das hängt aber von den Menschen ab, die in dem Gruppenfeld in der Schwingung jetzt anwesend sind, obwohl ich weiß und merke, dass diese kommunikative Seite, die ja so hinausgeht in die Welt und das medial über jetzt die Frau, ist ein totaler Wert. Aber ich kann nur sozusagen die Rolle spielen, die das Leben einfach spielt durch mich in diesem freien Verweilen, im freien Bewusstsein, was ich bezeuge, was geschieht. Und ich, mehr kann ich nicht tun, nämlich nichts. Und wenn dann ein Zugriff geschieht, und das ist das, was registriert wird, wo wieder eine Absicht sozusagen sichtbar wird oder spürbar wird. Und da bin ich dankbar, weil das ist, was feiner und tiefer im freien Sein das nutzen kann. Das ist das Geschenk.
Es geht ja jetzt sehr auch um die Lehrer-Schüler-Beziehung. Mayona, du, ich weiß, dass du auch einen spirituellen Lehrer hast oder hattest, weiß es nicht. Früher im Osten war da die Tradition, dass der Schüler sogar sein Leben dem Lehrer quasi anvertraut hat. Also es konnte sogar so weit gehen, dass ein Zen-Lehrer da gibt es Geschichten eben von einem Lehrer geschlagen wurde und danach gestorben ist. Also da war eben die totale Hingabe an den Lehrer. Und heute wird es auch anders gesehen. Heute aus der christlichen Konditionierung heraus soll der Lehrer eher ein Heiliger sein, ist mein Eindruck, und sich so verhalten. Ja, was kannst du dazu sagen?
Also wenn es jetzt ums Thema eben Missbrauch in der Schüler-Lehrer-Beziehung geht, dann denke ich, hat der Lehrer eine große Verantwortung, seine Macht, die er hat als Position des Lehrers und des Schülers, der sich ihm anvertraut, auch hingibt, dass er diese Macht, die er da hat, nicht missbraucht. Und sich da sehr bewusst ist über seine Energie, die er aussendet zu der Schülerin, oder es könnte auch umgekehrt sein natürlich, dass er als Lehrerin ist zum Schüler. Und umgekehrt ist es auch auf der Seite der Schülerin wichtig, dass sie sich selbst nicht untreu wird. Und ich glaube eben, was ich zu Beginn gesagt habe, damit Missbrauch entstehen kann, braucht es zwei Seiten. Ja, es ist nicht einfach eine Schülerin, ein armes Opfer als Missbrauchs, was mit ihr geschieht. Als erwachsene Frau, das kann man als Kind kann man das vielleicht so stehen lassen, es sei denn, man geht weiter und sagt, ja, das bringe ich karmisch mit und möchte das aufarbeiten, aber es ist ja heute nicht das Thema. Auf Seiten der Schülerin würde ich denken, Frauen, denen Missbrauch geschieht, als erwachsene Frau, seitens des Lehrers, und das kann ja ganz subtil anfangen. Wann fängt Missbrauch an? Das ist überhaupt auch eine gute Frage. Und bis es dann zum sexuellen Missbrauch kommt, das sind ja viele Stufen dazwischen. Und eine Frau, die in Kontakt ist mit ihrem Schoßraum, mit ihrer weiblichen Kraft, die spürt sehr fein, wenn da irgendwas nicht stimmt. Wenn sie merkt, da kommt eine Energie von Manipulation, da der Lehrer will etwas von ihr oder er zieht sie sexuell zu sich. Die Frau spürt es sehr fein, wenn sie da wach ist. Und ich denke eben, es sind nicht viele Frauen so in ihrem Schoßraum wach oder in der Weiblichkeit erwacht, um sich so fein wahrzunehmen. Wenn ich da nicht wach bin, dann traue ich leicht meiner eigenen Stimme nicht. Die sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich traue meiner Intuition nicht. Ich wage es nicht, Grenzen zu setzen, weil ich bin ja in der Position derjenigen, die hier was lernen will und die sich eigentlich hinzugeben hat. Und das verwirrt natürlich in der Position. Also weiß Frau nicht gleich, was soll sie jetzt glauben, was ist jetzt das richtige Verhalten. Aber eine Frau, die klar ist in ihrer eigenen Kraft, in ihrem Schoßraum, die wird es unterscheiden können. Die weiß, wann es die Ego-Falle ist, die sich nicht hingeben will an etwas, was der Lehrer vorschlägt, und wann hier Missbrauch und Manipulation ins Spiel ist. Also da gibt es einen klaren Sensor im Schoß der Frau. Aber eben, solange er nicht wach ist, bin ich sehr anfällig dafür, missbraucht zu werden.
Und wir sprechen von einer Frau in der Schülerin-Position. Das heißt, wir setzen nicht voraus, dass sie völlig wach ist. Richtig?
Ja, es gibt eben auch diese relative Wachheit, würde ich sagen. Also als Frau zu erwachen, ohne jetzt zum absoluten Erwachen vorgedrungen zu sein.
Ja, und aber das ist, was ich meine, verstehst du? Es ist wie, auch darüber habe ich einen ausführlichen Artikel geschrieben, über dieses Thema, warum und wieso. Und mir liegt das wirklich am Herzen, auch darüber so ein bisschen aufzuklären, dass ich wohl finde, dass es auch bei erwachsenen Frauen Sinn macht, über Missbrauch zu sprechen, auch über sexuellen Missbrauch in einer therapeutischen oder in einer Lehrer-Schüler-Beziehung, eben gerade weil wir da oftmals ja sogar gefordert sind, sozusagen unseren denkenden, kontrollierenden Verstand an der Tür zu lassen oder nicht unserer Schulintuition voll zu vertrauen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was genau deine Schulung da ist oder wie du Menschen darin genau stärkst oder Frauen spezifisch dann, aber einfach mal so für Frauen generell oder Menschen generell, die einfach zu einem Lehrer kommen, ist ja die Grundannahme, die Voraussetzung zunächst mal, dass wir eben sagen, so aha, okay, und gerade auf dem Weg, auf dem es um Hingabe geht, wo es darum geht, in gewissem Sinne zunächst mal dem Lehrer mehr zu vertrauen, als dem, was der Verstand zum Beispiel denkt oder wie es sich gerade anfühlt. Ja? Da kann es sehr oft tatsächlich genau zu solchen Phänomenen kommen, dass wir zum einen eben da dem Lehrer mehr vertrauen, als dem, was wir eigentlich selber wahrnehmen, oder dass wir dann sagen, na gut, das ist nur mein Widerstand, jetzt muss ich mich halt überwinden und das irgendwie doch hinnehmen. Plus, es gibt eben dann auch noch diese ganzen Phänomene, was man wirklich teilweise nicht als Massentrance bezeichnen kann, ja, dass die ganze Sangha das so macht und dass alle diese Energie auch entsprechend aufladen schon und dann noch zusätzlich unter den Frauen eher eine Konkurrenz entsteht, als dass sie sich gegenseitig darin unterstützen würden, ja, sich selber zu vertrauen.
Ja, ich finde, deshalb ist der Schlüssel nicht wirklich der Schuss der Frau. Wenn Missbrauch passiert ist, natürlich schon, aber der Schlüssel ist wirklich Selbstliebe. Und das ist die Verbindung, wo der Persönlichkeitskern und die Ich-Struktur und die Transzendenz wirklich eins sind. Und wir müssen es jetzt nicht auf den Schoß oder auf das Herz oder was immer das ist, aber wenn ich zu einem spirituellen Lehrer gehe, dann gehe ich dahin, weil ich mich suche in meiner ganzheitlichen Kraft. Und angenommen, dieser Lehrer ist dabei, eigene sexuelle Anteile zu integrieren in sein Hara, Und da entsteht eine Resonanz zur Schülerin und ihren Themen im sexuellen Harem. Und dann wird natürlich die spirituelle Ebene, Hingabe, Einheit und auch der freiheitliche Konsens, den Lehrer und Schüler haben, dass sie letztendlich nicht getrennt sind. Also ich habe immer den Lehrer, den ich verdiene, ja, und umgekehrt auch. Es gibt, so wie mein Leben eine innere Einheit hat, wo alles, die ganze Vielheit zusammenfällt in einem nicht definierten stillen Raum, so hat auch unser eigene, auch geschichtgeschriebenes Leben eine innere Einheit. Und diese innere Einheit taucht auch auf zwischen Schüler und Lehrer und ist ein großes Kraftzentrum. Und ist ein Kraftzentrum, wo beide gleichermaßen keine Identität haben, wenn sie da zusammenschwingen. Und das ist eine große Kraft zwischen Schüler und Lehrer, wirklich eins zu sein. Und die sexuelle Anziehung, die vielleicht eine Integrationsfrage ist, die wichtig ist, weil ich finde, es ist das Schwierigste, sexuelle Energie zu integrieren, weil da eine ganze Menge Ebenen drin sind. Das innere Kind, die frühkindliche Beziehung, der erste Bruch mit dem Göttlichen und der Kontakt mit einem physischen Körper und der Lebensenergie, der Bedürftigkeit vom physischen Körper. Also das heißt, im Hara sind eine Menge Ebenen gespeichert und natürlich in Resonanz auch in immer zum Feinstofflichen, weil da kommen wir ursprünglich her, die dann, wenn sie sich heilen, natürlich auch sich auf den Lehrer projizieren. Und wenn die beiden ein gemeinsames Heilthema haben, was oft eine Integrationsfrage ist, dann spielt eine große Rolle, wie stark die Identifikation der Schülerin mit dem Lehrer im Außen ist und wie stark, das ist vorhin Selbstverrat oder Selbsttreue genannt, diese Polarität, wie stark eine Frau in ihrem Körper Geistgleichgewicht zu sich stehen kann und sich spüren kann als aus der inneren Einheit heraus. Der Schluss des Sexuellen wird dann wirklich wichtig beim sexuellen Kontakt oder wenn die erotische Anziehung eine Rolle spielt dann und das sich integrieren muss in eine ganzheitliche Beziehung. Wir haben ja das Problem auf dem Planeten, dass wir im Rotlichtmilieu schwingen und im Grunde unsere Sexualität meist abgespalten ist von der Herzebene, geschweige denn von der tieferen Ebene. Deshalb ist auch die Heilung von Schoßraum, wenn ich dich da recht verstehe, also Hara, aber innere weibliche Identität auch, Essenz des Weiblichen, verstehst du das darunter? Ja, auch eine Schlüsselfrage.
Also vielleicht gerade mal zum Begriff, wenn ich Schoß sage. Ja. Schoß ist für mich das Ganze hier.
Ja.
Also Gebärmutter, Eierstöcke, Joni, also der ganze Raum hier.
Ja.
Ja. Also nicht nur unterstes Chakra. Und ist für mich jetzt nicht nur verbunden mit sexueller Energie, sondern ja, ist der Schlüssel auch zur spirituellen Energie der Frau.
Ja, kann sein. Es kann nicht sein, es muss nicht sein. Ja, der Schlüssel zur spirituellen Energie kann natürlich auch aus dem Erwachungserlebnis,
aber auch hier,
aus dem Herzen kommen.
Ja. Aber jetzt
ist nur toll, wenn das integriert ist.
Ist nur als rot zu bezeichnen, also ich kenne das Modell und auf der Ebene stimmt es ja, aber eben, hier sehen wir mal das Weibliche, die weibliche Spiritualität noch nicht drin und die weibliche Spiritualität wacht auch auf mit dem Schoß, wenn der Schoß aufmacht.
Ja.
Das ist nochmal eine ganz andere.
Ja.
Oder sie findet auch zu der anderen, aber wir haben eine andere Quelle.
Ja, hat eine andere.
Ja. Und ich wollte noch sagen, Hingabe an den Lehrer. Der Lehrer ist ja eigentlich im Grunde nur die Brücke zum Göttlichen, zum einen. Und für mich geht es, wenn ich mich einem spirituellen Lehrer hingebe, nicht darum, dass ich mich ihm als Person hingebe oder schon gar nicht als Mann, sondern dass ich mich ihm als Tür zum Göttlichen, also eigentlich ins Göttliche hingebe und mir selbst damit hingebe. Also der Lehrer ist ja nur mein verkörpertes äußeres Selbst. Dem gebe ich mich hin. Und wenn der Lehrer in Richtung Missbrauch sich bewegt, dann ist er nicht mehr im Göttlichen Selbst. Dann ist er in seinen Egoanteilen und in seinen Bedürfnissen als Mann. Und das müsste ich als Frau spüren. Aus welchem Teil begegnet er mir? In welchem Teil? Aus dem göttlichen Selbst, da kann kein Missbrauch geschehen.
Nein, ich auch, ja. Also Missbrauch wird nur dadurch definiert, dass die Frau oder der andere das spürt oder so erlebt. Also es gibt kein objektives Kriterium für Missbrauch, weil ich meine, es gibt die Forderung, zum Beispiel Padma, du formulierst die, dass es genau wie in der therapeutischen Szene, auch in der spirituellen Szene sowas wie einen Konsens geben sollte, dass zwischen Schüler und Lehrer kein Sex passieren sollte, dass das Tabu sein sollte.
Das war, glaube ich, auf einer noch weiter vorigen Podiumsdiskussion, wo ich tatsächlich selber gar nicht mal als Teilnehmerin dabei war. Da wurde das mal so als mehr oder weniger Konsens gefunden, bis auf einen Teilnehmer, dass das ein Tabu sein sollte. Und ich habe dann, glaube ich, das so weiter formuliert, dass ich gesagt habe, lass uns mal davon ausgehen, dass das eine Regel ist, im Sinne von in der Regel ist genau das, wo es eher vertrackt wird und sind in der Regel es eher Täuschungen. Und ich bin total d'accord mit dem, was ihr sagt, ja, dass es darum geht, dass die Frau auch in der Selbstliebe sein muss, sozusagen, nur kann sie das immer? Ja? Ist das nicht manchmal ein bisschen viel verlangt von einer, die in der Schülerin-Position ist? Na klar, ja? Na klar gibt es immer zwei. Ich wäre mit dem Begriff Verdienen hier sehr, sehr vorsichtig. Den mag ich in dem Zusammenhang nicht so stehen lassen, würde ich sagen. Denn dann sind wir ganz schnell wieder bei Ideen von irgendwie Schuld oder ne, Karma im Sinne von, dass da irgendjemand irgendwas verdient hat oder so, was eher wieder in eine Opferidentität reinspeisen würde und das Leiden noch verstärken würde, würde ich fürchten. Aber na klar bin ich auch total dafür, das so zu sehen, dass es immer beide Seiten gibt und dass es immer daran dann auch was zu heilen und zu integrieren gibt. Ja, was aber oftmals eben doch eine weitere Unterstützung braucht. Und in dem Sinne würde ich hoffen, dass auch das, was wir hier gerade tun, Teil dieses kollektiven Feldes sein kann, was wiederum zu einer Heilung, sei es erstmal überhaupt Aufklärung, dazu beitragen kann, wirklich auch wieder zu sagen, so hey, ja, da gibt's wirklich Bereiche, wo eben der Lehrer nur die Brücke zum Göttlichen ist. Ja? Natürlich auch auf einer anderen Ebene können wir sagen, das Göttliche verkörpert oder darstellt oder so. Ja? Und Frauen dürfen sich da trauen, oder Männer auch natürlich, ja, aber Schüler, die in der Schülerrolle sind, dürfen sich da trauen, dass es da sehr wohl sowas gibt, wie so ein Gespür von, hier stimmt was nicht mehr. Und na klar gibt es auch da Ego-Anteile. Ja, na klar gibt es nämlich auch in den Schülern Ego-Anteile. Und manchmal verwirrt sich das dann ganz schön. Ja, manchmal wissen nämlich Schüler oder Schülerinnen nicht so genau, ist das jetzt gerade nur mein Verstand oder nur ein Widerstand oder nur mein Ego, was sich da regt und sträubt. Ja? Und kann ich das wagen, zu sagen, oh, da ist mein Lehrer jetzt nicht völlig das Abbild Gottes, da ist bei meinem Lehrer jetzt gerade was aus dem Ego, aus dem Trieb aus agiert? So, das sind ja tatsächlich auch Aspekte dessen, die als Fragen auf diesem Podium aufgeworfen werden können, zum Beispiel.
Mir ist es, also ich würde da gerne nochmal drauf zurück. Wann glaubst du, erlebt eine Frau ein Zusammensein mit jemand anderem, in dem Fall vielleicht mit einem Lehrer als Missbrauch?
Ich muss sehr weiter fragen.
Also, auf jeden Fall schon mal, wenn sie dazu genötigt wurde, das ist klar. Aber es muss ja gar nicht mal eine Nötigung gewesen sein. Davon, also sagen wir mal, es gab keine Nötigung, ja, weil sonst ist es ja offensichtlich. Also es kann zum einen sein, dass sie in dem Moment es gar nicht als Missbrauch erlebt, aber hinterher das Bewusstsein dazu wachtet oder das Empfinden dazu wachtet, dass sie sich da in was reingegeben hat, was sie eigentlich gar nicht so wollte, wo sie ja einer Verführung, einer Manipulation gefolgt ist und über ihre Grenzen gegangen ist, aber eben erst später merkt. Ja, das ist bei vielen
Frauen. Das ist dann gerade der erste Schritt zur Selbstheilung.
Ja, ja, das ist
eine tiefe Anhaltung überhaupt für genau diesen unbewussten Teil, als konkrete Schlüssel für sie.
Es ist bei vielen, vielen Frauen so, dass sie das oft erst hinterher spüren, also wenn es keine Nötigung war, wenn keine Gewalt im Spiel war. Das kann sogar mit dem eigenen Freund sein, dass man Dinge mitmacht, die eigentlich weit über die eigenen Grenzen gehen, wo man sich selbst untreu wird. Und das mitmacht, weil man denkt, ja, Frau sollte so sein oder ich will dem Mann gefallen, ich will attraktiv sein. So habe ich das im Film irgendwo gesehen. Das will aber der Mann. Also all die Dinge, die aus so einem geringen Selbstwertgefühl als Frau kommen und aus so einer geringen Selbstliebe und einem geringen Verständnis über das eigene sexuelle Wesen und keine Sprache dafür haben. Und das kann natürlich mit dem Lehrer ganz genauso sein, dass man da in was reinrasselt und noch gar kein Bewusstsein darüber entwickelt hat, was das jetzt eigentlich war und hinterher erst klar wird, mein Gott, was habe ich hier gemacht? Und ich finde es auf der Seite des Lehrers missbräuchlich, weil es die ganze Situation verwischt von Lehrer und Schüler. Würde sagen, der Lehrer sollte die Identität und Integrität der Schülerin bewahren und diese Ebene nicht vermischen. Also das, es ist oft so, dass Frauen, die das Feld des Missbrauchs in ihrem System tragen, weil sie vielleicht das in früher Kindheit erlebt haben, dass sie das ausstrahlen. Und ein Lehrer, der darüber nicht bewusst ist, könnte durch die Ausstrahlung der Frau, die das sozusagen in ihr Feld hineinzieht, sozusagen ihr Erfüllungsgehilfe sein, das wiederzuerleben. Also das passiert ja sehr oft, dass Frauen, die es in früher Kindheit erlebt haben, später wieder und wieder in Situationen geraten, wo sie Missbrauch erleben. Ja? Und es ist das, wie keiner hat Schuld daran. Der Lehrer ist sozusagen genauso sozusagen als Opfer da hineingeraten, aber er ist ja der Lehrer. Und vom Lehrer würde ich erwarten, dass er Bewusstsein darüber hat, dass er ganz klar riecht, wenn eine Frau so ein Thema mitbringt des Missbrauchs und sich von ihm sozusagen den Erfüllungsgehilfen sucht oder von ihm eine Bestätigung sucht. Ja, Frauen suchen da oft auch eine Bestätigung, eine Anerkennung von außen für ihre Weiblichkeit. Und dass er das nicht bedient, sondern im Gegenteil sie darauf aufmerksam macht. Sie unterstützt darin in diesen Strukturen, die sie in sich trägt und die Situation immer wieder anziehen will, bewusst werden lässt, dass sie diese Strukturen in sich transzendieren kann und frei wird davon. Das würde ich von dem Lehrer erwarten.
Sie hat einverstanden. Und tatsächlich auch das wollte ich noch mal kurz ergänzen, was du sagst, dass das ganz oft sowieso so ein weibliches Thema ja ist und dann in der spirituellen Idee nochmal verstärkt, ja, wo dann Frauen Liebe sein sollen und Liebe wird dann oft verwechselt mit Liebsein. Und das heißt auch gegebenenfalls auch sich hingeben, auch wenn es gerade gar nicht passt und gerade gar nicht mit der eigenen Intuition stimmig ist. Ja, sich dann hinzugeben im Sinne von dann eben doch dem als Nicht-Wollen verklärten Wollen eines Lehrers zu unterwerfen. Und da, ja, finde ich schon, ist es einfach in dem Sinne, auf der Ebene, wo wir diese Rollen spielen, von Lehrer und Schüler, steht es in meinem Verständnis nach in der Rollenbeschreibung des Lehrers eher drin, dass er der Verantwortliche ist und derjenige, der darüber mehr wissen sollte und der da mehr irgendwie aufpasst, dass es nicht missbraucht wird. Und, na klar, sehe ich durchaus auch die Funktion allein dieses Gesprächs schon darin, dass wir auch den Frauen sozusagen oder den Schülern und Schülerinnen auch sagen können, so dass sie sich auch darüber aufklären können und da auf sich selber achten können.
Es hat mal eine Untersuchung gegeben zu dem Thema, die hieß Frauen, das war der Titel von einem Artikel, der Titel Frauen, die mit ihrem Guru schlafen und worum sie es gerne tun. Da waren also, sind also Frauen gefragt worden. Die Untersuchung war 2004 schon, ist beschrieben hier im Advaita Journal. Da kam dann raus und die Beziehung mit ihrem Guru versprach ihnen Erleuchtung, Sicherheit, spirituelle Macht und Bestätigung. Eine andere Statement war, ich empfand eine Faszination und Bestätigung meiner selbst wie nie zuvor, obwohl ich mich körperlich weitaus stärker zu anderen Männern in meinem Leben hingezogen gefühlt hatte. Kann es auch sein, dass es einfach dann Erwartungen sind, ob von der Frau, die nicht erfüllt werden, und nachher wird es dann als Missbrauch deklariert und zu anderen Lehrern gebracht.
Da sind jetzt schon wieder viele verschiedene Aspekte drin. Warte mal, ich muss noch mal kurz zurückrollen. Erstens, dieses, ja, das, na klar, ist das Teil dessen, ja, aber ich würde auch sagen, Teil dessen ist genau, warum das auch missbräuchlich ist, weil da eigentlich der Guru sozusagen genau diese Hoffnung auf Erleuchtung, genau diese charismatische Ausstrahlung, die durch ihn leuchtet, nutzt zu seinem Vorteil oder zu seiner Triebbefriedigung. Ja? Und ja, na klar, ist das auch, wo die Frau in dem Sinne missbrauchbar wird, weil sie irgendwas anderes will, ja? Oder weil sie sich eben davon was erhofft zu bekommen. Und na klar, ist diese Enttäuschung in dem Sinne vorprogrammiert, weil das eben dann nicht hält. Ja? Und dann, klar, dann wird oft gesagt, ja, dann ist die Frau nachher nur enttäuscht und beleidigt, weil sich der Guru dann wieder der Nächsten zuwendet, ja, und irgendwie noch 10 weitere in der Schlange hat. So. Aber das ist tatsächlich genau Teil dessen, dass sie sich dann wieder fallen gelassen fühlt, ist doch genau eine Bestätigung dafür, dass das so nicht funktioniert, dass da eben nicht die Erleuchtung übertragen wird, sondern dass das ganze Schema einfach nur eigentlich weiter genau dieselbe Dynamik von Abhängigkeit und Bedürftigkeit verstärkt. So, und in dem Sinne finde ich, ist das Ganze eine riesen Mogelpackung, und die weiterlaufen zu lassen, ist auch schon eine Form von das zu missbrauchen.
Ja, wir sprechen hier von sehr groben Übergriffen natürlich. Also das ist klar, und das ist auch sehr verbreitet, und das tut mir weh, das so zu formulieren. Es ist auch in der Plastizität des Bewusstseinsgreifens okay, ist, dass dieser Schmerz, dieser Unerträgliche zugefügt wird. Und in der Praxis ist es sofort, dass es geschieht, wenn ich also da irgendwie in die Berührung komme im Seinswirt, dass dann ein Agieren, ein Dazwischenfunken geschieht, das nicht vorhergesehen ist, wie sich das ausdrückt. Das ist die Praxis, und die Berührung geschieht, soweit sie geschieht, und es reift einfach in dieser, ich sehe einfach dieses Reifen von Respekt einfach, das, was auch immer das ist einfach ein respektvolles, feiner und subtiler einfach sich erfahren auf dem plakativen Durchbruch, wo einfach alles sozusagen High Life ist und wo das Leben so unglaublich wie Shakti zur Verfügung steht. Also so, da habe ich das erlebt, das ist ganz heftig, aber diese Integrität, das, der Hingabe, diese Fakt, dieser war so ganz ein wesentlicher Aspekt. Und das kann nur in das Leben und das Aufzählen, ohne irgendwie vorgeführt sein zu wollen, soll ich sagen, mit allen Botschaften, die da auftauchen, und einfach ein Wert drin ist, dass die nicht versteckt werden. Das heißt, einfach sich noch mehr trauen, Blöße zu geben als Lehrer. Das ist die Reifung, weil das ist das, was eine Reifung im Menschen ist. Und alles wird genutzt. Jede Begegnung, die geschieht, ganz praktisch zwischen Menschen, weil es ja uns so erlebt, ich sehe das so, dass seit dem klaren Erwachen eben von allem Lernen. Das Lernen ist freigeschaltet. Erstmals vorher war es ja gegen die Wand rennen und hin und her rennen. Und jetzt ist es möglich zu verweilen und in der Unmittelbarkeit des Erlebens jede Begegnung, jede energetische Intervention des Momentes wird genutzt, indem da sozusagen niemand ist, der tangiert ist und trotzdem total betroffen ist. Also das ist das, was, ja, und die Intensität der Betroffenheit hängt wirklich ab von dem, wie es gerade einfach erspürt wird. Und das ist ganz unterschiedlich.
Mayona, ich fühle bei dir eine Intensität von Betroffenheit, meine ich?
Also das Thema ist mir ein Thema, was mir sehr nahe geht. Also ich meine, es ist meine Arbeit mit Frauen aus diesen Strukturen zu heilen, zu befreien, zu transformieren. Also somit die Strukturen, die wir auch erfahren haben, die das immer wieder ins Leben suchen, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dass Frauen im Erwachen ihrer Weiblichkeit zu unterstützen. Darum bin ich sehr betroffen von diesem Thema. Also weltweit betroffen, wenn ich sehe und spüre, wie viel Missbrauch es auf der Welt gibt. Ja, das ist etwas, was mich sehr betrifft. Es ist wie mein innerer Ruf, da Licht und Bewusstsein und Heilung reinzubringen in diese Welt.
Ich stelle mir so vor, ein wirklicher Lehrer, da ist ja niemand anwesend. Da ist ja nur Leben, was passiert. Ja, kann man da wirklich von Missbrauch sprechen?
Renate. Naja, das hängt wirklich davon ab, auf welcher Ebene wir diskutieren. Ich selber bin jetzt vielleicht wirklich ein bisschen deklassiert in der Runde, weil ich nicht so, mein Mitgefühl gehört Missbrauchsebene. Und ich denke, dass ein guter Lehrer, der wirklich wirklich seine Wurzel im Göttlichen hat und nicht in der Bedürftigkeit des eigenen Haras, ich denke, dass das der innere Freiheitsraum den Lehrer dazu bringt, das eben nicht zu mischen, wie ihr schon gesagt habt, sondern zu spüren, wann eine Projektion auf ihn, eine erotische Projektion auf ihn ist, und wer dann in der Lage ist, die Projektion aufzulösen. Dass unsere ganzen Diskussionen spielen auf der Ich-Du-Ebene ab. Ja, ich, für das Feld, das ich jetzt vertrete und das in meiner Arbeit ist, auch in meiner Arbeit ja schon 30 Jahre als Heilerin, wo ich auch ganz oft mit Frauen arbeite, wo es um weibliche Heilung geht, um Identitätsfragen und wirklich auch die Essenz vom Feinstofflichen her, auch Asymmetrien, die im Seelenkörper angelegt sind zwischen männlich und weiblich, die sich balancieren auf einer ganz anderen, auf einer nicht-dimensionalen Ebene und oder auf einer anderen Ebene als der dreidimensionalen, wo wir mit unseren physischen Körpern sitzen und meinen, wir sind Männer und Frauen. In meinen tantrischen Erlebnissen habe ich gesehen, auch bei anderen, dass wir im aurischen Raum tatsächlich, dass die Vagina der Frau oder die Schoß der Frau, wie es hier genannt worden ist, tatsächlich einen spirituellen Gegenpart, einen feinstofflichen Gegenpart hat, den Nicht-Penis. Deshalb ist es ja auch möglich, tantrische Prozesse ohne eine Projektion auf einen äußeren Partner über Stunden zu erleben. Und das zeigt, dass wir auf einer tieferen Ebene wirklich ganzheitliche Wesen sind, weder männlich noch weiblich. Was ich erlebt habe in meiner spirituellen Entwicklung, in meiner Biografie, war immer nur, dass ich meine eigenen weiblichen Energien missbraucht habe in Bezug in bestimmten Situationen. Und für mich ein Lernschritt war, so wie das vorhin mal auch angeklungen ist, zu spüren, wo jetzt sich etwas vermischt, wo die Identifikation mit jemandem im Außen, im spirituellen Spiegel im Außen, nicht auf der transzendenten Ebene, auf der nicht definierten Ebene von Sein liegt, sondern wo eine weibliche Energie in mir auf eine männliche trifft. Es ist, finde ich, dann in der Lage, dass wir das spüren, und ich gebe dir da recht, es ist wirklich nötig für jedes Wesen, was einen weiblichen Körper hat, zu spüren, wann die weibliche Essenz sich projiziert und wann du wirklich in Einheit bist. Das, was ich sehr viel attraktiver finde, weil es einfach in meiner eigenen Lebensgeschichte, bei den vielen Geschichten, die im universellen Bewusstsein auftauchen, eine größere Rolle gespielt hat, ist, dass halt die transzendente Präsenz, die Abstraktion in uns ganz automatisch jenseits des Ichs, jenseits der Überlegungen, jenseits der intellektuellen Analyse im Mind, automatisch Mechanismen in Gang setzt, die tiefe Heilung ermöglichen. Im Feinstofflichen, im Herzen, also in der Trauer, die da ist, in der Wut, die da ist, die eine große Rolle spielt im Moment, finde ich, auf dem Planeten, in Bezug auf die Gewaltebenen, die zwischen Männern und Frauen sind, aber und auch tiefe Heilung im Zellbewusstsein, im Zellkern. Und dass das die zentrale Heilquelle, die automatisch diese Ebenen in Gang setzt, wirklich auf der tiefen Ebene des nicht definierten des Seins sind, wo wir weder Männer noch Frauen sind, wo wir nicht Körper sind, sondern einfach transzendente Präsenz. Und aus dieser Quelle kommen enorme kreative Heilmöglichkeiten, unter anderem die eben über lange Zeit, das therapeutisch oder bei einer Heilerin oder eben in Stille, in einer Höhle, Virupaksha Höhle am Arunachala zu bearbeiten. Da ist ja jeder dann anders geführt in seiner Geschichte. Und deshalb finde ich, dass die Missbrauchsdiskussion im Moment für uns, da wo wir kollektiv stehen auf dem Planet Erde, in unseren Wahrnehmungsebenen eine wichtige Diskussion ist, der wir uns stellen sollten. Aber auf der Ebene des universellen Bewusstseins gibt es keinen, der missbraucht und keiner, der missbraucht wird. Die Täter- und die Opferenergie ist bereits im dritten Auge gleich von der Frequenz. So wie Lachen und Weinen sich schon auf der Ebene des dritten Auges einebnet. Und von daher natürlich, ich würde das nicht einer Frau sagen, die missbraucht ist. Da finde ich es zynisch. Da würde ich auf einer anderen Ebene ansetzen. Weil das ist, da spüre ich dann Einheit und wirklich Mitgefühl auch im Schoß. Aber auch auf einer sehr tiefen Ebene. Aber was den metaphysischen Zugang zu unserer Wirklichkeit, zu diesem 3D-Traum ist, würde ich sagen, dass das, da gehört der Missbrauch hin. Aber universelles Bewusstsein vollzieht sich Heilung eben auch gerade in solchen Formen, so absurd es ist. Aber weil es mehr Sexualität halt über Jahrhunderte in der katholischen Kirche zum Beispiel missbraucht wird oder unterdrückt wird, und dann eigene Deformationen, die sadistisch oder masochistisch ist, in der Form annehmen, dann dauert das oft sehr lange und das Bewusstsein schafft viele kreative Übergangsformen von diesen vielen Erlebnismöglichkeiten, die auf der universellen Ebene da sind und die sich biografisch sprechen. Auf der Ebene gibt es keinen Missbrauch natürlich.
Ja. Ja, mach du mal erstmal. Von mir hat sich gerade wieder.
Gerade kurz zu dem letzten. Ich ziehe beides ein, die Arbeit mit den Frauen. Und ich empfinde es immer wieder sehr wichtig und sehr heilsam, die Frauen in den Raum in sich zu führen. Und den gibt es auch im Schoß, selbst wenn sie Missbrauch erfahren. Selbst im Schoß gibt es einen Raum, der ist immer heile. Der ist nie verletzt worden. Auch bei Frauen missbraucht wurden. Auch da. Und der ist leider Frauen, die missbraucht wurden, nicht so leicht zugänglich, aber es ist möglich. Manchmal ist es wie ein Kippbild. Es ist ein Moment des Loslassens, der Identifikation mit dem Opfersein und plötzlich tut sich ein Raum auf, den hast du noch nie gespürt. Also den gibt es und das führt sehr stark auch zu Heilung. Und es lässt sie glauben und hoffen, dass für sie Heilung möglich ist. Also das Feld, das verweitet sich und kann das andere dann umarmen. Ja. Daraus schöpft sie sehr viel Kraft.
Ja.
Und trotzdem ist es ja auch wichtig, die andere Ebene, wo das Trauma noch sitzt im Körper, das zu bearbeiten, dass es sich frei anweinen kann.
Ja, das ist pragmatisch gesprochen die einzige Ebene, die mich wirklich, um die es mir wirklich geht, weil von da aus die verschiedenen anderen Ebenen zugänglich werden. Also es gibt nichts anderes. Also das ist jetzt nicht natürlich, das ist jetzt das Aussage, das hat überhaupt keinen Wert, das muss pragmatisch erlebt werden. Das ist egal, wie man es nimmt. Also es ist die Praxis, die aber auch als Energetik dann schwingt und sich im energetischen Schwingen, im Respekt sichtbar wird. Deshalb ist auch der Gedanke des Absolutheitsanspruchs als jemand, der völlig klar ist und dann Missbrauch in verschiedenen Kategorien. Ich sehe das als Reifung in der Interaktion der Plastizität von Bewusstsein, zu lernen, aufeinander zuzugehen, feiner hinzuspüren und das einfach in diesem noch weniger und weniger und noch weniger und noch feiner und subtiler sich ertastend, erspürend, wieder ein bisschen übergriffig zurückziehen, vorpreschen, diesen sehe ich als lebendigen organismischen Prozess. So erlebe ich das. Also auch dieser Anspruch, jetzt als Lehrer völlig clean und dann diese Ebenen zu unterscheiden, ist wiederum eine Gedankenform, die eben nicht genau dem entspricht, was ich eigentlich erlebe, sondern ein agierendes, feineres, sich ertastendes, im weiteren verfeinerten Sehen und Lassen der Übergriffigkeit von Wünschen und Wollen. Also das ist so Und letztlich muss ich sagen, es ist alles total wunderbar, so wie es geschieht, und es ist total furchtbar, was geschieht. Das gleichzeitig. Also das ist furchtbar, was alles passiert am Missbrauch und der Betroffenheit zwischen Menschen, was die Durchmachung der Leben gleichzeitig ist. Es genau das Spiel, was das Leben vorhat. Und mir ist wichtig, dass beide Aussagen völlig zugleich also gesagt werden. Und ja, das so und nicht anders des sich ereignenden Reifens, im Spiel des Reifens und der Formen, sondern klar im Transgender verweilen, in der verfeinerten Nutzung des sich Erlebens als Mann, als Frau, völlig pragmatisch, klar, mit allem, was man dann sieht und sich ertappt, was dann frei wird und noch feiner frei wird und jedes Mal wieder ein Erschrecken, noch feines Erschrecken und Zittern im Respekt des Lebens vor sich selbst und noch. Und das Um und Auf ist die Leerheit, die als Resonanzpräsenz einfach hier ist und das ist einfach Resonanzwirkung. Es arbeitet eh sowieso. Und das ist nicht ein Ausblenden, das ist ja die große Gefahr, das Ausblenden im Absoluten oder sich wieder, sondern das wirklich, ja, das ist schwer zu erklären, dieses, was sie ins spirituelle Herz immer noch feiner sozusagen hinein taucht, unter Anführungszeichen. Abrüstung, 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 sehen dürfen, weitere Abrüstung. Der Bewaffnung. Der Mut und das Wagnis, sich verfeinert eine Blöße geben zu dürfen als das Leben selbst.
Es gibt in der spirituellen Szene die Aussage, der größte Missbrauch ist der Gedanke, ein getrenntes Wesen zu sein. Vielleicht könnt Ich weiß nicht, ob ihr was dazu sagen könnt, ein Wort zum Abschluss.
Ich finde, da wird es halt auch schnell wieder tricky. Also zum einen wird dann dieser Begriff Missbrauch relativ beliebig. Ja, wie, ja na klar, dann ist alles schon Missbrauch und dann ist wieder nichts mehr Missbrauch. Und andererseits, ja na klar, ja. Na klar, und es kann schnell wieder so ein absolutistisches Totschlagargument werden, wo dann einfach sowieso nichts mehr gilt. Und in diesen relativen Ebenen finde ich es manchmal aber echt wichtig, anzuerkennen, dass es da Differenzierung gibt, dass es da Leiden gibt und dass ich sagen würde, dass es da schon sinnvolle Definitionen gibt, die wir dann auch nochmal wieder über den Haufen schmeißen können und nochmal genauer abstimmen können. Aber da würde ich sagen, ist Missbrauch da. Na klar, wo es um mich geht und um mein Interesse und dass irgendwas zu meinem Vorteil genutzt wird und zum Nachteil anderer. Und sei es noch so unbewusst. Und da finde ich es auch wichtig, eben wie du ja auch sagst, ja, dass da auch Lehrer immer weiter genauern können. So würde ich das jetzt mal in einem anderen Wort zusammenfassen. Ja, dass da auch Lehrer eben auf einer Ebene ja na klar, diese Reflexion des Göttlichen und der Vollkommenheit sind und auf einer anderen Ebene, da wo sie Mensch sind und da wo sie als Mann und Frau in Erscheinung treten, da ist es relativ und da gibt es alles Mögliche, was da auftauchen kann und womit wir immer noch feiner und noch genauer werden können. Und beide Seiten, Lehrer und Schüler oder Schülerin oder Lehrerin, einfach immer noch wacher und ehrlicher damit sein können, immer noch feinfühliger. Also wo wird da irgendwas genommen, was nicht stimmt.
Ich finde, ein Lehrer, der eine Schülerin missbraucht, ist nicht gerade das beste Beispiel dafür, dass wir alle eins sein sind. Denn würde er das wirklich so spüren, in dem Fall könnte er das gar nicht tun, weil er würde sich selbst missbrauchen. Also die Frau ist ja auch wieder nur ein äußerer Teil seiner selbst. Oder er würde den femininen Teil in sich missbrauchen. Also es wäre, er würde das in der Tiefe spüren, was er damit an Karma in die Welt setzt, wenn er eine Schülerin missbraucht. Also würde ich mir von einem Lehrer wünschen, dass er da wirklich auch diesen Gedanken verkörpern kann in jeder Hinsicht, dass wir ein Sein sind.
Aber gerade vorhin, meine ich, habe ich es so verstanden, dass quasi sowas, was nach außen als Missbrauch aussieht, beziehungsweise vielleicht auch später von der Frau so eingeschätzt wird, dass das ein nötiger Schritt sein könnte, um zu einer Heilung zu kommen erstmal.
Ich finde, ein Lehrer sollte diesen Schritt nicht nehmen müssen. Heilung ist anders möglich. Also die Schülerin kann in dem Feld des Missbrauchs heilen, in dem er sich spiegelt. Er muss nicht gleich also die Tat vollziehen, damit sie darin aufwachen kann. Also natürlich, sie kann als Folge daraus, wenn es geschieht, das zu ihrer Heilung nutzen, um darüber Bewusstsein zu erlangen. Aber es ist ja nicht nötig, erstmal zu retraumatisieren, um dann wieder zu heilen. Also ein Lehrer könnte ganz andere Methoden einsetzen, um die Frau darin ins Bewusstsein zu führen.
Kannst du nur ja sagen.
Kann ich nur ja sagen. Und ich hatte es erst auch so rausgehört, dass du auch meintest, so, dass der Lehrer da auch noch was zu heilen hat und bewusst zu werden und zu integrieren hat. Auch das ja, aber dann bitte nicht mit der Schülerin. Das kann er für sich selber regeln.
Ja, aber das Leben benutzt anscheinend alles, um Männer und Frauen zusammenzubringen. Es gibt
ja,
also
und es benutzt auch uns, um hier jetzt gerade zu sagen, hallo, ja. Wir scheinen jetzt mal aus dieser Perspektive nicht darauf.
Es gibt diverse Lehrer, die jetzt mit ehemaligen Schülerinnen verheiratet sind und umgekehrt auch. Also grundsätzlich führt das Leben Mann und Frau auch als Lehrer und Schüler zusammen.
Und es gibt da sicherlich verschiedenste Grenzbereiche. Ja? Und es gibt sicherlich Ausnahmen von jeder Regel. Und es kann erstmal Sinn machen, die Regel wirklich als solche zu betrachten, zumal es wirklich sehr krasse Ausnahmen gibt. Und es gibt, wie gesagt, auch in unserem näheren Umkreis. Du hattest ja auch jetzt dieses Buch German Guru G. Erleuchtung zugespielt bekommen, dass das sehr schön, sehr anschaulich macht, was für buntes Treiben es da gibt zum Beispiel. Ja? Und das ist mir, glaube ich, doch nochmal wichtig, auch nochmal zu sagen, es wirkt ja erstmal eben nicht wie Missbrauch. Und vielleicht ist sich tatsächlich auch der Lehrer dessen gar nicht bewusst, weißt du, im Sinne von, der ist vielleicht tatsächlich davon überzeugt, das macht ja nichts, wir sind ja eins und kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass das Missbrauch sein könnte. Ja? Was es aber dann eben nachher doch sein kann, wenn wiederum diese Enttäuschung kommt, wie du es genannt hast, ja, oder eben auch die Enttäuschung, dass es eine Täuschung war, die da gewirkt hat. Dass nämlich eigentlich das nicht aus freien Stücken im Sinne von nicht aus dem eigenen freien Impuls der Frau herauskam, diese sexuelle Vereinigung zu vollziehen, sondern dass das Teil der Dynamik war, die da missbraucht wurde, zum Vorteil dieser Triebbefriedigung des Lehrers. So, also nochmal so zusammengefasst. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, dass da wirklich auch psychische Mechanismen mit reinspielen, die ich ja in diesem Artikel, wie gesagt, auch ausführlich erläutert habe. Das würde jetzt, glaube ich, hier auf den Rahmen sprengen. Aber da gibt es psychische Phänomene, gerade wenn wir in diese Hingabeposition kommen, wo oft wirklich auch eine tiefere Schicht von einem kindlicheren Bedürfnis zum Vorschein kommt und wo ich mir das wirklich eigentlich wünschen würde, dass idealerweise ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin einen geschützten Raum dafür bieten kann, wo wir uns eben gerade auch mit diesen kindlichen Bedürfnissen sicher, frei, offen bewegen können. Ja. Und da macht es dann eben sehr wohl Sinn, dass das nicht einfach ist, wie ach, ist doch eine erwachsene Frau, hat sie doch selber entschieden, sondern da gibt es regressive Phänomene, die da einsetzen. Und wir sprechen nicht umsonst von Lehrer-Schüler-Beziehungen. Ja, das schließt irgendwie in Gefälle mit ein. Selbst wenn dann Leute sich nicht Lehrer nennen oder Meister. Und in dieser Idee von dieser Beziehungsstruktur ist auch eine gewisse Verantwortlichkeit mit drin angelegt, finde ich.
Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen. Vielleicht, wenn du noch was sagen möchtest und wenn ihr noch ein Schlusswort, ein kurzes, machen möchtest.
Aber ich finde, alle Spielarten sind wertvoll und Vorstellungen von gut gemeint nutzen letztlich nichts und sind aber wertvoll, weil immer wieder jetzt in der Energetik es ins Rollen kommt. Das heißt, der Prozess mit jeder Kontroverse, mit allem Synthesen, mit alles, was läuft, ist genauso, wie das Leben wertvoll ist und ein Denkanstoß ist und das Leben im Working-Prozess von jetzt verweilen und das kann genutzt werden. Und das ist das, wenn nicht wieder auf Trennung und Unterscheidung beharrt wird, sondern das einfach feiner gesehen wird, dann ist alles dienlich und es ist wertvoll. Und dass das ein billiger Spruch ist wiederum, dass alles wertvoll ist. Ne? Weil das ist wieder die Versuchung von jeder Aussage, aber es macht da nichts. Und wenn es fünfmal so gesagt wird, macht es auch nichts, weil es ja auch wieder andere Knöpfe drückt, die auch sonst nicht gesehen werden. Das heißt, wenn es also so quer kommt, dann ist es ja wieder spannend, weil das Energiesystem ja wieder von ganz woanders wieder irgendwas in Bewegung kommt. Ne? Und das ist das, was man gar nicht erwartet. Und das muss auch nicht unmittelbar genau in dem thematischen Bereich sein, der vorgesehen ist. Ne? Weil sich das Leben das herausfindet einfach. Ne?
Ich denke, in der Schüler-Lehrer-Beziehung geht es in erster Linie um das Erwachen zum großen Allen Ganzen, zum Erwachen der Liebe, zu dem, was wir wirklich sind. Und es geht nicht um die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Lehrer-Schüler-Beziehung. Ich finde, die sollte da rausgenommen werden. Der Lehrer, der Bedürfnisse hat, kann ja durchaus graben, kann schauen, wie er die in seinem Leben verwirklicht und erfüllt, aber nicht in der Lehrer-Schüler-Beziehung. Und die Schülerinnen, Den Frauen möchte ich wirklich nahelegen, dieses Thema wirklich tief in der eigenen Weiblichkeit, in der eigenen weiblichen Kraft und im eigenen weiblichen Schoßraum sich zu verankern und da wirklich heil zu werden, um gar nicht erst in Versuchung zu kommen, Opfer eines Missbrauchs zu kommen. Also da haben wir ganz viele in uns, ganz viele Möglichkeiten. Da gibt's, ja, viel Wissen, wie wir da einen heilen Raum in uns wieder kreieren, der das nicht mehr ins Feld zieht.
Ja, das ist sicher richtig. Wenn ich auf der Ebene der Ich-Identifikation bin, es ist einfach so, dass bei vielen, gerade wenn es um Missbrauch geht, jetzt zwischen Lehrer und Schüler, diesen moralischen Impetus, also dass ein Lehrer nicht mit seiner Schülerin schlafen sollte und auch die, wir kennen ja alle Gurus, bei denen die Frauen schlanger stehen, das ist klar, aber es passiert. Es passiert und es ist das wirft im Grunde die Frage auf, wer entscheidet. Und in dem Moment, wo ich natürlich ein moralisch-ethisches Prinzip formuliere, wie dass ein Lehrer das mit einer anderen Frau nicht mit einer Schülerin tun müsse, dem würde ich zustimmen auf der Ebene, aber es funktioniert ja nicht so. Und das hängt eben damit zusammen, dass auf der Ich-Du-Ebene, da wo wir Vielfalt und polarisiert sind, eben auch diese ganzen Formen auftauchen und dann spontan auftauchen. Und immer ein Lernprozess für beide eine Rolle spielt. Und im Grunde kann man das schwer allgemein sagen, was der Lehrer beim einen lernt. Manchmal ist es ein Machtkomplex. Und so viel Energie zu sammeln, bis er in die andere Seite gehen kann. Es ist immer die Energie der Polarisierung. Und es ist meine feste Überzeugung, dass Schülerinnen, die missbraucht werden von einem Lehrer, der nichts braucht, da sind, weil dieses Muster dran ist, genau in diesem spirituellen Kontext gekannt zu werden. Und das ist meine tiefe Überzeugung. Das, was passieren muss, passiert.
Ja, vielen Dank euch allen. Danke.